Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Breaking Bad News. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Wie sagt man einem Menschen am besten die Wahrheit? Und was, wenn diese Wahrheit eine infauste Prognose ist? Eine Krebsdiagnose, ein Tumorrezidiv oder sonst eine vernichtende Wahrheit, die wir einem Patienten, einer Patientin oder den Angehörigen überbringen müssen. Die gute Nachricht ist, man kann es lernen. Und wie das funktioniert, das bespreche ich heute mit Professor Khaled Sehouli. Er ist Direktor der Frauenklinik am Virchow-Klinikum und er ist Leiter des gynäkologischen Tumorzentrums der Charité. Er hat in seinem Leben also schon viele schlechte Nachrichten überbracht und darüber hat er auch ein Buch geschrieben. Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen, heißt das. Und heute werden wir uns zusammen ansehen, worauf es dabei ankommt. Parallel zu dieser Episode haben wir noch eine zweite Folge heute herausgebracht, in der spreche ich mit Georg Zahl. Er ist ein Patient, er berichtet von seinem Pankreaskarzinom und was diese Diagnose mit ihm gemacht hat. Welche der beiden Episoden ihr zuerst hört, ist relativ egal. Ich empfehle euch aber, beide anzuhören. Es lohnt sich. Jetzt aber los, Professor Sehouli, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Danke für die Einladung.
Sehr gern. Was bedeutet denn Breaking Bad News?
Ja, übersetzt heißt das eben, dass man eben versucht, schlechte Nachrichten irgendwie gut zu überbringen. Ja, und ich bin auch nicht so ein Fan davon, dass man eben tatsächlich immer diese englischen Vokabeln so übersetzt. Aber es ist ganz wichtig, dass man eben sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich denke auch nicht, dass das eigentlich richtig ist. Wir wollen ja nicht die schlechte Nachricht brechen, sondern wir wollen eigentlich damit leben. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht um Brechen oder das Gute im Schlechten herauszuarbeiten. Nein, es geht darum, dass wir weiterleben und die böse oder schwierige oder schlechte Nachricht sehen, spüren lassen, um sie dann in eine Bewegung, sowohl emotional als auch tatsächlich physisch, umzusetzen. Darum geht es. Eigentlich bräuchten wir einen neuen Titel. Vielleicht schaffen wir es ja nach dem Podcast.
Wenn Sie wollen, können Sie auch direkt ein neues Wort vorschlagen.
Je mehr ich mich damit beschäftige, ist mir das Wort immer weniger relevant, sondern es geht tatsächlich um die Beziehung. Und das heißt, wenn wir über die Nachricht, die vielleicht den Blick auf heute, morgen, übermorgen potenziell für immer verändern kann, reden, geht es eigentlich darum, wie ist meine Beziehung zu diesen Menschen und wie soll diese Beziehung denn weiter aussehen?
Okay, also das Breaking in Breaking Bad News, das sehen Sie kritisch. Konzentrieren wir uns also mal auf das Bad News. Was hat es denn damit auf sich? Was sind schlechte Nachrichten in der Medizin?
Ich habe mir es tatsächlich getraut, die Definition selbst zu kreieren, weil die ist tatsächlich international nicht harmonisiert, diese Meinung. Und wenn jemand über schlechte Nachrichten in der Medizin nachdenkt, dann denkt er an Tod, an vielleicht Organverlust. Aber das kann man ja gar nicht so klassifizieren, sondern es geht ja eigentlich darum, dass man den Menschen, dem man diese Botschaft übermittelt, ja eigentlich in seinem soziokulturellen Kontext erstmal verstehen müsste. Und wenn es eine Ballerina ist, dann ist natürlich die Polyneuropathie eine ganz andere vielleicht, als wenn ich schon 76 Jahre jung bin und vor 4 Wochen einen Herzinfarkt hatte. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir grundsätzlich jede Nachricht, die das Potenzial in sich trägt, tatsächlich den Blick auf heute und morgen für immer nachhaltig zu verändern, als schlechte Nachricht erstmal klassifizieren. Was nicht heißt, dass jede Information tatsächlich das Leben verändern muss. Aber wenn wir über Prävention in der Medizin reden, müssen wir auch über Prävention in der Übermittlung von schlechten Nachrichten gehen. Und da kann ich nur 2 Tipps schon sagen. Früh erkennen, dass dieses Potenzial da ist, wenn ich eben über eine Tumorprogression sprechen kann oder über eine Nebenwirkung, die nicht mehr weggeht und dass ich mir bewusst sein muss, dass es um die Beziehung zwischen mir und dieser Patientin oder diesem Patienten geht.
Also hier schon mal eine ganz klare Handlungsempfehlung, sich bewusst zu machen, das, was ich gleich kommuniziere, das könnte eine schlechte Nachricht sein, die das Potenzial hat, den Blick dieser Person auf das Heute, auf das Morgen nachhaltig zu verändern. Wie wichtig ist denn das Thema insgesamt in der Medizin? Welchen Stellenwert würden Sie dem zuschreiben?
Es ist ganz verrückt. Wir reden hier über personalisierte Medizin, wir reden über individualisierte Behandlungskonzepte, Algorithmen, Biomarker. Und wir ignorieren, dass die wichtigste personalisierte Strukturmöglichkeit das Gespräch und die Anamnese ist. Und wir haben ja vor kurzem eine große Studie an Studierenden und jungen Ärztinnen und Ärzten in Deutschland, Österreich und Schweiz durchgeführt, wo wir gesehen haben, dass viele Menschen im Gesundheitsbereich, Ärztinnen, Ärzte, Studierende Angst vor dieser Situation haben. Und auch wir sehen, dass das ein Grund sein kann, dass ich mich aus einer bestimmten Disziplin herauslöse und innerlich oder auch physisch dann kündige und in das Burnout-Syndrom gehen kann, weil diese ständige Angst vor schlechten Nachrichten und Angst, Fehler zu machen oder sich eben nicht abgrenzen zu können, kann einen innerlich verbrennen lassen. Und ich kann nur eins sagen, weil ich ja auch immer wieder Einstellungsgespräche habe oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergespräche, gibt gar kein Gebiet in der Medizin, wo es nicht schlechte Nachrichten gibt. Und wenn man denkt, ja, Onkologie. Nein, es geht nicht nur um Onkologie, es geht in der Geburtsmedizin. Wenn wir den plötzlichen Kindstod sehen, wenn wir eine Fehlgeburt sehen, wenn wir den Hautkrebs sehen, wenn wir eine Chronifizierung einer Arthritis sehen, wenn wir die Arthrose sehen, die nicht mehr behandelbar ist, wenn es Schmerzpatienten sind, das sind grundsätzlich immer Situationen, die das Potenzial haben, den Blick auf das Leben für immer zu verändern. Und wir reden über Patient-Reported Outcomes, über PROMs. Aber das hat was eben mit auch der Akzeptanz und auch mit der Prägung der Kommunikation über diese Erkrankungsstrukturen und Diagnosen zu tun. Deswegen ist das eigentlich ein Drama, dass wir in der Medizin stehen bleiben in dieser Kommunikationsstruktur und auch die Digitalisierung mit Apps uns da nicht retten wird, weil die Angst bleibt im Raum. Und am Ende des Tages ist es genau die menschliche Nähe und die menschliche Beziehung, die den Unterschied macht. Es ist nicht so, wenn wir über Artificial Intelligence reden, dass wir besser sehen können als die KI, wenn wir über die Mammographie oder von mir aus die Pathologie sprechen, aber es geht um die Feinjustierung, um die Akzeptanz. Und ich bin ganz traurig gewesen, als ich diese Pilotstudie gesehen habe, dass wenn ein KI-unterstützter Roboter eine schlechte Nachricht übermittelt, dass in der Regel diese von dem Patienten besser angenommen wird, als wenn das einfach ein junger oder ein älterer Arzt macht. Und zwar hat es damit zu tun, dass natürlich die KI-unterstützte Algorithmen-Thematik eben bestimmte Regeln befolgt. Und wir aktuell, weil wir eben keine Struktur für die Ausbildung im Sinne der Kommunikation haben, leider zufällig die Patientinnen einen guten oder nicht so einen guten Arzt begegnet. Und das ist ein Grundproblem. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht nur eine Petition brauchen für Veränderung der Intensität von menschlicher Nähe in der Medizin, sondern tatsächlich auch, wir das elementar in unser Struktur- und Weiterbildungskurs einbinden müssen. Und es auch nicht reicht, dass wir das im Studium verankern, sondern es muss lebenslang sein, weil ich mache immer noch schlechte Gespräche. Nur man muss es merken und dann auch reparieren können.
Beim Advanced Life Support oder Basic Life Support, da hat man ja Auffrischungskurse jährlich oder in was für einem Turnus auch immer. Würden Sie Ähnliches dann für Breaking Bad News vorschlagen?
Absolut. Wenn wir über die Flugsicherheit reden und immer so neidisch hinschauen, das ist strukturell, dass wir uns fort- und weiterbilden müssen, so wie wir es hier mit Amboss machen. Aber dazu gehört es auch zu den Soft Skills, dass man sich immer wieder auch neu nachjustiert und auch immer wieder auch nochmal nachfragt, ob ich nicht verplumpe. Die Zeit, es ist nicht das Problem, die Zeit. Es ist die Wachsamkeit und die Achtsamkeit. Es ist nicht die Zeit, es ist die Achtsamkeit. Und die muss man manchmal immer wieder auch die Menschen daran erinnern, dass wir eben das machen müssen.
Wie können Sie so sicher sein, dass es nicht die Zeit ist? Also das ist ja recht naheliegend. Man hat wenig Zeit.
Naja, weil die Zeit ja immer schon ein Problem war. Gehen wir mal jetzt 100 Jahre zurück. Wenn Sie jetzt einen Hausarzttermin machen wollten, wie viel Zeit hatte denn der Arzt? Erste Aussage. Zweite Aussage, wenn ich jetzt mir die KV-Daten anschaue, dass im Durchschnitt eine Patientin 8 Minuten in der Praxis von Anziehen bis Ausziehen bis zur Untersuchung verbringt. 8 Minuten. Und da wird ein Ultraschall gemacht, da wird eine Diagnostik gemacht, eine Anamnese gemacht. Wie soll das funktionieren? Also da kann ich nur sagen, wir müssen 2 Dinge jetzt neu besinnen. Einmal, dass Kommunikation strukturelle Rahmenbedingungen braucht. Und es kann nicht sein, dass ich mit geschlossenen Augen eine Rechnung von 200 € machen kann für einen Ultraschall, aber für ein Gespräch, was länger als 20 Minuten braucht, ich nur einmal im Quartal es abrechnen kann. Erstens. Zweitens, dass eben Qualität für eine Operation Berücksichtigung haben muss für die Bezahlung und genauso, wenn ich trainiert und ausgebildet bin für ein gutes Gespräch. Und das Dritte ist, jeder von uns, und da will ich mich gar nicht herausnehmen, verbringt Zeit mit völlig unnötigen Dingen. Und das ist so mein Lieblingsthema und vielleicht laden Sie mich ja mal ein zu einem Podcast zum Thema Time Toxicity, Zeitdiebstahl. Und zwar Zeitdiebstahl für Patienten, Zeitdiebstahl für die Angehörigen, aber Zeitdiebstahl auch für das medizinische Personal. Und da kann ich nur sagen, durch völlige Fehllogistik vergeuden wir Zeit. Und zwar, weil eben Softwares nicht miteinander kommunizieren, weil Ärzte und Ärzte miteinander nicht kommunizieren, weil Ärzte und Pflege nicht optimal kommunizieren. Und das hat was damit zu tun, dass wir eben dann auch sehr wenig Ressourcen haben. Das heißt, das muss parallel laufen. Und kann man denn eine gute Mutter und ein guter Vater sein, wenn man Pilotin oder Pilot oder Arzt oder Ärztin und Nachtschichten hat? Ich denke, ja, vorausgesetzt, sie bleiben achtsam. Und darum geht es. Und so ein Gespräch zur Übermittlung der schlechten Nachricht braucht keine 2 Stunden. Nach 2 Minuten kann keiner mehr zuhören, keiner mehr riechen, keiner mehr sehen, keiner mehr hören, sondern es geht eher darum, was tue ich, um die Beziehung wieder miteinander zu stärken? Und da darf ich auch verraten, wie ich den Erfolg eines Gesprächs überhaupt evaluiere. Und das werden wahrscheinlich meine Kollegen und Sie vielleicht auch so sehen. Wenn wir beide das Gefühl haben, wir sollten uns noch mal treffen für ein Gespräch, dann war es ein gutes Gespräch. Aber wenn einer davon keine Lust hat, keinen Bock drauf hat, dann war es auf jeden Fall schlecht.
Also so ein wenig auch eine Kamera auf sich selbst richten und dann Rückschlüsse daraus ziehen, je nachdem, wie man auch selbst reagiert.
Ja, das ist in der Psychosomatik oder Psychoanalytik ja ganz normal, dass man seine Emotionen, seine Verhaltensweisen, die ich auf Patienten übertrage oder die Patienten auf mich übertragen, eben erstmal visualisiere und sie artikuliere. Das ist ganz normal. Bei uns geht das eher als unprofessionell oder als amateurhaft falsch. Also ich finde das ganz normal, dass man darüber spricht. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz elementarer Weg, dass wir gerade auch in Deutschland immer Angst haben, über Themen zu sprechen, wo wir keine Lösung haben. Aber geht nicht um die Lösung, es geht um die Beziehung zu mir selbst und zu meinen Patienten. Also deswegen darf ich durchaus nicht erklärbare oder nicht unmittelbar erklärbare Emotionen oder Verhaltensweisen durchaus thematisieren.
Jetzt wollen wir uns mal etwas anschauen. Und zwar gibt es ja wissenschaftlich fundierte Konzepte, Orientierungskonzepte, wie man schlechte Nachrichten übermitteln kann. Und eins davon, das ist das Spikes-Modell. Spike wie der englische Stachel. Und ich denke, das sagt jetzt nicht allen etwas, deswegen würde ich das einmal kurz vorstellen. Es gibt dazu auch einen Link in den Shownotes in unser Amboss-Kapitel Palliativmedizinische Aspekte. Da ist das auch nochmal aufgeführt. Und jetzt ist es so, dass das ein Akronym ist. Das S, das steht für Setting. Da geht es darum, einen Gesprächsrahmen zu schaffen, in dem man eine geschützte Umgebung hat. Also zum Beispiel Bezugspersonen involvieren, Unterbrechungen vermeiden, also einfach das Telefon davor abgeben, vielleicht an eine Kollegin, einen Kollegen und auch den zeitlichen Rahmen des Gesprächs abstecken. Das ist das S. Das P, das steht für Perception. Da fragt man nach dem Kenntnisstand der Patientin oder des Patienten. Man macht das in einem offenen Fragestil. Die Patientinnen und Patienten können dann auch erstmal in ihren eigenen Worten ihre Krankheit, ihre Therapie, ihre Prognose erklären, dass man einmal wahrnimmt, wie ist da der Kenntnisstand. Das I in Spikes, das steht dann für Invitation. Da geht es eben darum, abzuschätzen, gibt es überhaupt eine Gesprächsbereitschaft? Das muss müssen wir dann ausloten und gegebenenfalls einen späteren Zeitpunkt vorschlagen. Dann das K, das steht für Knowledge. Da geht es dann wirklich um die Vermittlung von Wissen, also dass man die schlechte Nachricht rüberbringt. Das, und das ist aber ganz wichtig, mit einer Vorwarnung, dass man wirklich warnt, Achtung, jetzt kommt die schlechte Nachricht, zum Beispiel sagt, ich habe schlechte Nachrichten für Sie, dass man keine Fachtermini verwendet, dass man kurze und präzise Sätze macht, dass man Extremaussagen vermeidet, all das fällt darunter, wie man dieses Knowledge aufzieht. Das E in Spikes, das steht für Emotions, also dass man einmal anspricht, was löst das in den Betroffenen aus, dass man das erfasst, dass man auch identifiziert, welche Ursache hat das, ne, und dann empathieorientiert antwortet. Das kann auch nonverbal sein. Und das S, das steht für Summary, dass man am Ende auch nochmal zusammenfasst, was war der Inhalt des Gesprächs und das weitere Prozedere plant. Da kommen dann die Behandlungsoptionen rein, die Prognose und so weiter und so fort. Das ist ja etwas, wo man sehr häufig direkt mit rauskommt. In diesem Spikes-Modell sitzt das am Ende. Also Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions und Summary, Spikes kurz. Und jetzt ist es ja so, Sie sagen, eine KI hat das schon in der Studie gezeigt, kann unter Umständen besser Bad News übermitteln als ein Mensch. Liegt das daran, dass die dann trainiert sind mit genau solchen Modellen?
Die KI, die befolgt diese Regeln. Was Ärzte und Ärzte am liebsten natürlich tun, ist, dass sie zwar das lernen, aber eben mal das befolgen und mal nicht befolgen, aus verschiedensten Gründen. Und die KI hat deswegen in dieser Studie, die ich auf jeden Fall irgendwann jetzt wiederholen werde, und zwar unter einem anderen Setting, gewinnt deswegen natürlich, weil wenn der Patient oder die Patientin sagt, ich habe Schmerzen, dann würde der klassische Arzt, sage ich jetzt einfach mal, aus der Routine heraus sagen, ja, in einer Skala von 1 bis 10, wie stark denn? Die KI können die so trainieren, dass sie sagt, oh, das tut mir sehr leid, dass Sie Schmerzen haben. Und bei welchen Bewegungen oder an welchen Tageszeiten haben Sie denn diese Schmerzen? Und allein, dass ich angenommen werde als Patient, dass das eben ernst genommen wird, hat man schon positive Credits. Das heißt nicht, dass wir als Ärzte, als menschliche Gestalten das auch so machen und besser machen können mit einer Berührung, mit einem Augenblick. Aber wenn wir es nicht machen, machen wir grobe Fehler. Und deswegen ist die KI natürlich in der Studie, wenn man die Masse sieht, stabiler und vorhersehbarer als eben jemand, der gerade eben schlecht geschlafen hat oder gerade Ärger mit seiner Chefin oder seinem Chef hatte oder eine andere Komplikation hat.
Wir halten uns also häufig nicht ans etablierte Protokoll.
Wir können es eigentlich besser, aber sind nicht stabil genug, diese Leistung immer abzurufen. Und das ist der Knackpunkt, ja. Und ich merke das ja auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir sind eben häufig sozialisiert, dass wir uns daran messen, was wir gemacht haben oder was wir gesagt haben. Woran wir nicht sozialisiert sind in der Medizin ist, dass wir uns daran messen sollten, ohne emotional gleich gekränkt zu sein, was angekommen ist und was wahrgenommen wird. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, ich sehe ja nicht die Forderung, dass wir jetzt KIs, die Überbringung der schlechten Nachrichten, nein, grundsätzlich falsch. Aber die KI kann uns einmal unterstützen, uns selbst zu überprüfen. Wir können ja unsere Gespräche zum Beispiel auch trainieren mit der KI, sage ich jetzt einfach mal, Feedback geben. Ich mache das auch manchmal, dass ich eben die KI nach Feedbacks von meinen Texten frage. Das kann man machen, ohne dass man alles so befolgt. Auf der anderen Seite kann man versuchen, wie schaffe ich, meine Empathie zu erhalten, aber trotzdem mich abzugrenzen und mich professionell zu bewegen. Denken Sie einfach an die Stewardessen bei Lufthansa oder irgendeiner anderen Airline, wie die manchmal antworten in Stresssituationen. Ich finde das immer wieder beeindruckend, ja, weil die ärgern sich natürlich genauso, aber sie versuchen, so einer Metaebene zu gehen. Und ich glaube, das müssen wir üben, das müssen wir trainieren. Das soll jetzt nicht geschauspielert sein, aber im Rahmen einer professionellen Auseinandersetzung mit Kritik, wir sind doch alle nicht kritiklos und fehlerfrei, brauchen wir Instrumente, uns da abzugrenzen, ohne uns eben emotional völlig abzulösen. Und da wir es nicht trainieren, ist das etwas zufällig, wie die eine oder andere das macht. Und da wir in der Regel in der Übermittlung der schlechten Nachrichten eigentlich Ich-AGs darstellen, kriegen wir auch keine Reflexion. Wir kriegen dann manchmal die Beschwerde über den ärztlichen Direktor oder der Ärztekammer oder wir kriegen den Blumenstrauß und die Pralinschachtel. Aber wir haben keine kontinuierliche Reflexion unseres Handelns. Und das ist der Knackpunkt.
Sie haben jetzt an verschiedenen Stellen schon Studienergebnisse genannt. Können wir da vielleicht noch mal drauf eingehen? Sie überblicken ja die Publikationen in der Breite. Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, das sind hinsichtlich Breaking Bad News die Top 3 Forschungsergebnisse beziehungsweise Felder, wo noch geforscht werden müsste?
Ja, also die erste Highlight aus der Wissenschaft ist, es wird viel zu wenig darüber geforscht. Punkt aus. Zweite Geschichte ist, dass eben wir beispielsweise bei unserer Umfrage bei den Ärzten und Studierenden gesehen haben, dass wenn man sich mindestens 20% mit dem Thema beschäftigt, man viel weniger Angst vor Gesprächen hatte. Und das war jetzt unabhängig davon, was gemacht worden ist. Das war ja untypisch gefragt. Wir haben ja nur gefragt, wie viele Stunden verbringen Sie damit? Und das ist eigentlich aber auch plausibel, ja, dass man, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, man weniger Angst hat. Das ist eigentlich logisch. Aber wir sind ja in der Medizin. Wir wollen ja irgendwie auch als Naturwissenschaft uns bezeichnen. Und deswegen müssen wir immer alles messen. Aber das heißt, wir brauchen eine Verankerung eben tatsächlich mit dieser Thematik. So, und das Dritte ist, dass es noch fehlt an Studien, die den Langzeiteffekt zeigen. Also ist das relativ logisch. Wir machen jetzt eine Studie und die eine Gruppe kriegt jetzt ein Training mit Supervision und Reflexion und gehen dann in die Gespräche. Dann kann man die Patienten befragen, so sind die meisten Studien. Die Patienten sagen, ja, war super, ist besser geworden und so weiter. Und der Arzt sagt, ja, ich komme damit besser klar. Aber was ist ein oder zwei Jahre danach? Und was ist dazwischen passiert? Und was auch nochmal fehlt, so deswegen ist, wenn ich tatsächlich die Übermittlung der schlechten Nachricht eben überbringe, was kann denn der Betroffene selber eben tun, dass es ein gutes Gespräch ist? Also was man bisher immer macht, ist, dass man nur den Überbringer eben bearbeitet und dem Regeln gibt. Aber ich denke, dass man auch Patientinnen und Patienten für eine schlechte Nachricht vorbereiten kann. Und man kann es ja gar nicht glauben. Aber es passiert immer noch, dass Menschen angerufen werden ohne Beziehung und da wird gesagt, sie haben Krebs oder bitte machen Sie einen Termin bei dem und dem Genetiker, ohne dass man den Patienten vorher vorbereitet hat oder ihm das auch erklärt hat. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Ansatz, was aus diesem Thema herauskommt. Und wie gesagt, mir ist ganz wichtig, dass wir auch die Angehörigen mit ins Boot holen und auch die mit ins Boot holen, wie sie sich damit auseinandersetzen können. Weil sie leiden natürlich mit, weil die schlechte Nachricht berührt natürlich alle, die in dem Raum sind. Und was ganz verrückt ist, wenn wir jetzt beide reden und sie wären jetzt mein Patient, was sie nicht sind, und ich überbringe ihnen eine schlechte Nachricht, dann gehen sie ja nach Hause und erzählen es ja ihrer Frau und ihre Frau erzählt es der Freundin oder Schwester. Das heißt, die Rolle der Überbringer ändert sich ständig. Und selbst wir als Ärzte, wenn wir eine Botschaft überbringen, kriegen das zumindest im Unterbewusstsein, selbst sind wir auch Empfänger irgendwie, natürlich anders, über Bande oder indirekt, aber je nach eigener Erfahrung und auch Identifikation mit der Patientin oder dem Patienten, kriegen wir da mit Kollateraleffekte.
Also nicht nur den Übermittler, die Übermittlerin der schlechten Nachricht vorbereiten auf dieses Gespräch, auch die Patientinnen und Patienten vorbereiten und auch deren Angehörige. Und wie macht man das? Naja, wie immer, man schaut einfach auf Amboss. Wir haben ein Kapitel zu Breaking Bad News und da haben wir Checklisten drin. Wie kann ich mich selbst vorbereiten? Wie kann ich die Patientinnen und Patienten vorbereiten? Und auch, wie kann ich die Angehörigen vorbereiten? Diese Checklisten, Professor Sihuli, die haben ja Sie ausgearbeitet und uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Ein Link zu unserem Kapitel ist natürlich auch in den Shownotes. Vielleicht können Sie uns aber auch an dieser Stelle einmal aufklären, was es mit diesen Checklisten auf sich hat.
Ja, ich finde Checklisten gar nicht so schlecht, weil sie erstmal eine Orientierung gibt, eine Struktur. Ja, und ich habe mir in dem Fall Gedanken gemacht, wie kann ich denn die schlechte Nachricht, wie kann ich die gute Nachricht überhaupt eben kommunizieren? Wie kann ich sie entgegennehmen und wie kann ich sie beobachten? Und welche Rolle habe ich dabei? Und deswegen fand ich das ganz interessant, das nochmal einfach neu zu skelettieren. Und wir haben ja zum Beispiel die Situation, dass wir unvorbereitet eine schlechte Nachricht übergeben. Also unvorbereitet heißt, ich selbst kenne die Patientin nicht oder aber die Patientin oder der Patient ist gar nicht auf eine schlechte Nachricht vorbereitet. Ja, hat Bauchschmerzen, denkt ja, hat eine Magenverstimmung und der Arzt macht einen Ultraschall oder von mir aus sogar ein CT und das sind 30 Lebermetastasen, völlig unvorbereitet. Und dann gibt es eine Situation, oh, da ist schon irgendwas, ich habe schon seit Monaten Beschwerden und traue mich nicht hin, habe schon ein komisches Gefühl, war schon bei 4 Ärzten, die immer gesagt haben, oh, sieht schlimm aus oder komisch aus. Und dann kommt die Bestätigung. Das ist wieder eine ganz andere Situation. Was aber ganz interessant ist, dass wir bei unseren Umfragen, die wir an fast 10.000 Patienten jetzt schon durchgeführt haben, bemerkt haben, dass viele Patientinnen kritisiert haben, dass sie bei der Übermittlung der schlechten Nachricht alleine waren. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir, wenn wir jetzt die Patientin im Fokus haben, den Patienten fragen, ob er oder sie jemanden dabei haben möchte. Das heißt nicht, dass jeder Mensch immer einen dabei haben möchte, weil Sie kennen das ja, dass einige sagen, nee, ich muss erstmal selber damit klarkommen, bevor ich da mit meinem Ehemann oder Ehefrau spreche und so weiter. Aber das soll man selber entscheiden können. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Betroffener bin und mir ist total wichtig, dass jemand dabei ist, dann würde ich sagen, okay, dann sollte man immer, wenn man zum Arzt gehen, lieber in Begleitung gehen. Und wir Ärzte müssen auch akzeptieren, dass der Patient das entscheidet, nicht wir entscheiden. Weil ich habe das auch erlebt in unseren Kursen, dass Ärzte gesagt haben, ich lasse die grundsätzlich draußen. Ich bin mir nicht so sicher. Was ich gut finde, ist, wenn man den Patienten in einem 4-Augen-Gespräch fragt, ob alleine oder zusammen. Ja, weil es natürlich schwierig ist, der Ehemann ist daneben und man sagt, ja, wollen Sie jetzt alleine oder das ist ja auch schwer, das ist schon ein Konflikt. Aber grundsätzlich, dass wir, ohne die Patienten zu fragen, für sie entscheiden, ist, glaube ich, grundlegend falsch. Und deswegen sind diese Checklisten, denke ich, erstmal orientierend und geben uns noch mal ein bisschen eine Idee, worauf es ankommt. Und es beginnt fast immer, wie bei einem Vortrag, wie fängt es an und wie hört es auf. Und deswegen war das mir eigentlich eine große Freude, diese Checklisten da auch bei Amboss so zu platzieren, auch bei dem Thema interkulturelle Kompetenz oder wie gehen wir um mit digitalen Medien. Also so banal das klingt, das sind Dinge, die wir wirklich neu lernen müssen und auch neu, auch immer überprüfen würden. Auch die Checklisten, die ich entwickelt habe, verändere ich eigentlich fast jedes Jahr neu. Weil man, das ist ja nicht in Stein gemeißelt und es ist auch wirklich nur eine Orientierung. Und falls eben einer von unseren Zuhörern noch eine bessere Idee hat, bin ich da sehr froh, wenn man das noch feiner justieren kann.
Dann setzen wir doch am besten einen Link zu Ihren Kontaktdaten in die Shownotes und natürlich auch in den Shownotes findet ihr einen Link zu unserem Kapitel Breaking Bad News. Und die gute Nachricht ist, wer das jetzt hört und sich das ansehen will und noch keinen Amboss-Zugang hat, kein Problem, man kann Amboss einen Monat kostenlos testen. Und wenn ihr wollt, dann macht das einfach und dann könnt ihr euch das ja anschauen und danach nie wieder Amboss nutzen, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, vermutlich ist viel wahrscheinlicher, dass ihr es klasse finden werdet. Also schaut es euch mal an und vielleicht könnt ihr die Checklisten ja dann auch in eurer Arbeit nutzen. So, diese Episode ist ja Teil einer Doppelepisode. Ich habe auch mit einem Betroffenen gesprochen, mit Georg Zahl. Das ist ein Medienschaffender mit der Diagnose eines Pankreaskarzinoms. Und er war so freundlich, mir zu schildern, wie sein Fall abgelaufen ist, seine Krankengeschichte mit uns zu teilen. Ich würde Ihnen jetzt gerne Teile aus dieser Episode vorspielen und mit Ihnen gemeinsam analysieren, wie dort die schlechten Nachrichten übermittelt worden sind. Nur zu Ihrer Info, wir sind gerade an einer Stelle, er hat seine Erstdiagnose noch nicht bekommen. Er hat seit etwa einem halben Jahr gastrointestinale Beschwerden, immer mal wieder Übelkeit und Erbrechen. Und er hat seine Hausärztin gewechselt. Hören wir mal rein.
Ja, die Symptome gingen nicht weg. Und dann sagte die damals behandelnde Ärztin, ob ich das denn jetzt vielleicht mal homöopathisch behandeln möchte. Und davon war ich tendenziell eher so ein bisschen geschockt, weil ich davon nicht so viel gehalten habe und habe mich entschieden, ich suche mir eine andere Ärztin und bei der habe ich meinen Termin zur Untersuchung gemacht und die hat auch die Möglichkeit einer Ultraschalluntersuchung gehabt und bei eben dieser Ultraschalluntersuchung einige Monate später, es war so im Herbst 2019, hat sie den Tumor entdeckt und da weiß ich auch noch relativ genau den Ablauf. Ich habe mir dann dieses Gel abgewischt. Und dann meinte sie, möchten Sie noch ein Tuch haben? Und ich so, nee, das reicht schon, alles gut. Und dann sagte sie, nee, ist nicht gut. Setzen Sie sich mal. Ja, wenn du hörst, setzen Sie sich mal hin, dann kommt ja nie was Gutes. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie, wir müssen reden. Danach kommt ja immer etwas, was sehr schlecht ist. Also dieses setzen Sie sich mal hin, das hat mich schon direkt irgendwie so ein bisschen darauf vorbereitet, was danach kommen würde. Aber es ist jetzt nicht so, als ob sie da eine lange Pause gelassen hätte. Und dann ging halt der Teil mit der Diagnose los. Und dann sagte sie mir halt, dass sie etwas entdeckt hat auf der Bauchspeicheldrüse, was wie ein Tumor aussieht. Und dass wir das jetzt abklären müssen, so schnell wie möglich, was es tatsächlich ist. Und ich wusste schon, was das wohl bedeuten würde. Also mir war schon klar, was ein Tumor auf der Bauchspeicheldrüse oder Bauchspeicheldrüsenkrebs für eine Erkrankung ist, wie schwerwiegend die ist und wie schlecht diese Diagnose erstmal ist. Dann weiß ich noch, dass ich gefragt habe, wenn das jetzt Krebs wäre, wie wäre denn dann meine Prognose? Ich weiß gar nicht, ob ich sogar gefragt habe, wie lange habe ich denn noch? Und dann sagte sie, das wollen Sie gar nicht wissen.
Professor Sihuli, wenn Sie das jetzt hören, das ist natürlich eine fürchterliche Situation für den Patienten. Wenn wir uns jetzt aber auf die ärztliche Seite konzentrieren, ist das ja auch eine ausgesprochen anspruchsvolle Situation für diese Kollegin. Die hat da einen neuen Patienten. Da ist noch keine Chance gewesen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das jetzt über dieses Vertrauensverhältnis hinausgeht, das sich im Erstkontakt bildet. Man macht einen Ultraschall, man hat diesen hochgradigen Verdacht auf ein Pankreaskarzinom und muss das jetzt kommunizieren. Wie bewerten Sie diese Situation?
Gut, also erstmal ist es ganz wichtig, dass man sich erstmal bedankt, dass jemand überhaupt darüber redet. Und vom Aspekt ist natürlich die Situation, die gibt's ja. Das ist eine realistische Situation, dass ein Ärztin oder ein Arzt mit jemandem in Dialog ist und plötzlich die schlechte Nachricht im Raum ist. Ja. Was ich gut fand, ist mit diesem Hinsetzen. Ja, das ist jetzt nicht eine Formulierung, die ich jetzt immer nutzen würde, aber das geht ja um die Warnung, um dieses Ankündigen, ja. Das finde ich schon erstmal gut und das kann eben die Stille sein, das kann eben das Hinsetzen sein, aber dass man erstmal die Ankündigung macht und das ist eine Symbolsprache, setzen sich hin, das ist so wie wenn die Polizisten und die Kommissare da beim Tatort kommen und sagen, dürfen wir reinkommen, das ist derselbe Schritt letztendlich. Das kann man verbal machen, aber man kann das auch eben über Symbolcharakter machen, aber es geht letztendlich um die Ankündigung einer schlechten Nachricht, ja. So, das ist die eine Geschichte. Das zweite ist die Bewertung. Also man sollte sich als Arzt zurückhalten mit Bewertung. Also einmal kann ich nur sagen, Medizin muss ja demütig bleiben. Was ist denn sicher und was ist gut und was ist schlecht? Über Prognosen zu reden, halte ich für extrem komplex. Was nicht heißen soll, dass man nicht darüber reden kann. Aber auch dort bitte ich, Demut zu walten. Natürlich ist Pankreaskarzinom keine Diagnose, die Leute zum Klatschen bringt. Aber wenn ich jung bin, wenn ich nicht Raucher bin und eine Krebserkrankung, habe ich grundsätzlich eine bessere Prognose, als wenn ich eben 1000 andere Krankheiten schon habe. Muss auch klar sein. Das heißt, Prognose definiert sich nicht alleine über die Organerkrankung, sondern über den Wirt oder der Wirtin. Und in der Situation muss ich gar nicht die Prognose so beziffern, sondern ich kann sagen, es ist ernst. Und die Diskussion Prognose hat immer was damit zu tun, was will ich denn noch erreichen? Geht es um den Bausparvertrag, der in 30 Jahren ausläuft? Oder geht es um das Abitur meiner Tochter, was in 6 Monaten ist. Das heißt, da muss ich wieder in den soziokulturellen Kontext gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das offen hält. Das heißt nicht, dass man lügt. Und das ist ja eine Regel im Rahmen der Breaking Bad News. Nicht alles, was man weiß oder was man glaubt zu wissen oder was sich in meinem Gehirn gerade rumschwirrt, muss ich kommunizieren. Nur das, was ich sage, muss so wahrhaftig sein wie nur möglich. Und man kann ruhig sagen, ich bin kein Spezialist für Pankreas und ich bin aber gerne bereit, Sie zu Expertinnen und Experten zu bringen. Weil natürlich gibt es auch Menschen mit Pankreaskarzinom, die geheilt werden können. Aber das kann ich in der Situation noch gar nicht beschreiben, weil ich muss doch erstmal wissen, ob die Gefäße durchbrochen sind und so weiter. Ja, ich bin ja auch nur gynäkologischer Onkologe, aber ich weiß, dass es auch Kuration bei Pankreaskarzinom gibt. Oder dass ich erstmal noch mal eine Bildgebung brauche, ob da noch Lungenmetastasen sind. So heißt deeskalieren, dass man sagt, okay, jetzt mal Stopp, jetzt haben wir eine Diagnose. Ich glaube, dass das eben sehr, sehr ernst ist, aber ich muss jetzt den nächsten Schritt mit Ihnen diskutieren. Natürlich will man als Arzt auch sich entlasten, bewusst und unbewusst. Ich habe es aber gesagt. Aber gesagt heißt nicht, dass es ankommt. Und es geht letztendlich auch darum, dass ich als Mensch, als Arzt mich positioniere. Aber letztendlich bin ich auch Mandatträger der Medizin. Das heißt, ich will diesen Menschen auch in der Medizin halten. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo ich sagen würde, da könnte man nochmal eingehen. Aber wie gesagt, nochmal Respekt von diesem Patienten oder dass er uns diese Geschichte schenkt. Er auch letztendlich ja kommuniziert, wie wichtig eben diese symbolhafte Kommunizieren, das Nonverbale, wie zum Beispiel eben, setze ich mal hin, nochmal auch gut getan hat. Andere Dinge sind schwieriger. Und was wir immer wieder vergessen, und dass wenn wir mit den Menschen reden, brauchen wir nicht viel Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der Patient vertraut uns. Der Arzt ist immer noch die wichtigste, vertrauensvollste Quelle der medizinischen Information, trotz Internet, trotz künstlicher Intelligenz.
Das hat Georg Zahl auch beschrieben, dass er da sehr schnell dann auch Vertrauen gefasst hat und dafür offen war. Und auch die weitere Planung, wie Sie sie gerade angesprochen haben, auch die wurde ja von der Kollegin dann angesprochen. Georg Zahl hat dieses Gespräch ja auch sehr positiv bewertet. Ich würde jetzt gerne noch ein weiteres Beispiel mit Ihnen anhören. Und es ist so ja in diesem Gespräch mit Georg Zahl, der berichtet ja sehr abgeklärt über ganz viele Dinge. Also sehr rational beschreibt er das. Und dann gibt es eine Stelle, da wird er richtig emotional. Da geht es um einen Konflikt, den er auf der Intensivstation hatte, nach der Resektion seines Pankreaskarzinoms. Und wir hören einmal rein, wie er die Interaktion mit dieser Intensivmedizinerin erlebt hat.
Ich kann nur sagen, ich habe danach eine Ärztin gehabt, mit der ich mich so ein bisschen angezickt habe. Ich glaube, das muss ich mir ankreiden, dass ich in der Situation vielleicht irgendwie einfach ein bisschen zickig war. Unverdienterweise ein bisschen rumgezickt habe und jemand das abbekommen hat, der es vielleicht in dem Maße nicht wirklich verdient hat. Ich hatte halt die OP, die war erstmal grundsätzlich ist die gut verlaufen und danach hatte ich halt die Embolie und musste auf die Intensivstation. Was unter anderem bedeutet, und das mag für Mediziner völlig anders klingen, als das für Patienten klingt, dass du da in so einem Bett liegst und zum Beispiel einen Einlauf bekommst und danach eine Bettpfanne benutzen musst. Und das ist nicht schön und du fühlst dich da irgendwie, du fühlst dich grundsätzlich schon nicht gut dabei, du fühlst dich noch viel weniger gut dabei, wenn die Tür zu deinem Zimmer, weil es halt eine Intensivstation ist, quasi durchgehend auf ist und dir auch dieses Minimum an ich will nicht sagen Würde, Privatheit irgendwie auch noch genommen ist. Und dann hieß es irgendwann, okay, heute darfst du wenigstens mal einen Toilettenstuhl benutzen. Du darfst dich einfach mal wieder auf eine Toilette setzen und musst nicht klingeln, damit dir jemand so eine Bettpfanne unter den Hintern schiebt. Und ich hatte mich regelrecht darauf gefreut, weil das so ein, ja, weil das so ein kleines Stück Normalität war. Und dann hieß es aber, nee, das können wir noch nicht machen. Und ich war trotzig. Ich war einfach trotzig wie so ein Kind und habe gesagt, keine Ahnung, ich habe mich darauf halt gefreut. Aber das heißt gefreut, aber das hat sich so ein bisschen wieder normal angefühlt. Und dann habe ich rumgemöpert und habe halt gesagt, dass ich das kacke finde. Naja. Und natürlich machen die Menschen das ja nicht ohne Grund. Das machen sie ja nicht, weil sie mich nicht mögen. Aber das war zu dem Zeitpunkt halt eine Kleinigkeit, die ein bisschen zu viel für mich war.
Professor Sehuli, wenn Sie das jetzt hören, hier geht es ja jetzt nicht um eine Erstdiagnose einer Krebserkrankung oder eine dramatisch verschlechterte Prognose, sondern man kann sagen, jetzt vielleicht aus der Sicht dieser Intensivmedizinerin, um eine Kleinigkeit. Ne? Wenn man sich da jetzt hineinversetzt, man eilt da auf Intensivstation von Zimmer zu Zimmer und dann sagt man, ah nee, das geht heute noch nicht. Die nächsten Tage, aber heute können wir sie noch nicht auf den Stuhl lassen. Das wirkt ja erstmal wie eine Lappalie. Für Georg Zahl war das aber eine Tragödie. Auf jeden Fall eine richtig schlechte Nachricht. Bad News. Wie bewerten Sie diese Situation und die Interaktion?
Gut, also erstmal der Hauptvorwurf an Ärztinnen ist, wenn man eben keine Luft zum Atmen lässt. Also das ist alles schlecht oder nein, es gibt keine Alternative. Wenn jemand das Gefühl hat, er wird von einer Option beraubt oder seine Würde wird nicht ernst genommen oder seine Symptome werden nicht ernst, dann wird es problematisch. Dann gibt es die Vorwürfe. Und das ist, glaube ich, so das, was dann wirklich schlecht läuft. Und grundsätzlich, wenn es um die Aufkündigung des Arzt-Patienten-Verhältnisses kommt, dann ist das die Tragödie. Das ist die absoluteste Niederlage. Es geht nicht um die Befolgung von ärztlichen Empfehlungen, sondern die Aufkündigung des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Und noch eine Stufe tiefer, die Aufkündigung an das klassische medizinische Gesundheitssystem. Wenn man da jemand rausreitet wegen einem kommunikativen oder beziehungstechnischen Problem und Fehler, dann ist das die Tragödie und die Katastrophe. Und das muss versucht werden zu vermeiden. Dass man sich mal verplappert, dass man mal eine falsche Therapie macht, ist nicht das Problem, ja, sondern das Hauptproblem ist die Aufkündigung der guten Möglichkeit, weil wir vergessen es ja immer wieder. Aber das höchste Maß an Gesundheit zu erreichen, ist ja ein Menschenrecht. So, das heißt, wir berauben diese Menschen von dem Menschenrecht. Und da Gesundheit definiert ist über körperliches, soziales, mentales Wohlbefinden, sind alle drei diese Elemente ebenbürtig. Und deswegen die Beraubung von Optionen, Alternativen und die Ignoranz eines Patientenwillens. Das ist der Knackpunkt von Arzt-Patienten-Kommunikation. Und ich muss die nicht gleich bewerten, ne? Sondern wenn er das will, dann kann ich ja, wenn ich Angst habe, dann kann ich sagen, wissen Sie was, Sie gehen aber damit vielleicht ein höheres Risiko ein. Dann kann der Mensch immer noch entscheiden, ob er im Sitzen stirbt oder im Liegen stirbt. Und ich würde auch eher im Sitzen dann vielleicht sterben wollen.
Aber wenn wir uns jetzt nochmal hineinversetzen in den Kopf dieser Kollegin, also auch nochmal in den Stress, in die Eile und dann geht man in dieses Zimmer und sagt, nee, das geht im Moment noch nicht, in 2 Tagen vielleicht. Ich kann nachvollziehen, dass das wie eine Kleinigkeit wirkt. Für Georg Zahl war das ein Riesending. Gibt's denn so etwas wie Tipps, um im Vorfeld zu erkennen, was Bad News für einen bestimmten Patienten, für eine bestimmte Patientin sind?
Also erstmal fällt mir keine Indikation erstmal ein, wo das nicht möglich ist. Punkt aus. So, nichtsdestotrotz, da ich ja nicht jeden Menschen kenne und weiß, muss ich aber auch die Augen lesen. Und wenn ich unklar, unsicher bin, das ist ja das, was wir wirklich verlernt haben, müssen wir fragen, ist es Ihnen sehr wichtig? Ist es Ihnen wichtig? Und das merkt man ja, dass das immer sagt, oh, oder man fühlt, dass er irgendwie traurig aussieht oder wegguckt oder beleidigt, gekränkt fühlt, dann muss man fragen, ist das für Sie wirklich jetzt wichtig? Und dann wird die Person sagen, nein, ist nicht so wichtig. Oder doch, das ist wirklich das Letzte, was ich will. Dann muss man es akzeptieren, aber muss fragen. Wir haben verlernt zu fragen. Und ich kann nur sagen, es spart Zeit, weil die Reparatur einer operativen Komplikation dauert immer länger als die Vorbeugung. Und eine Reparatur eines schlechten Gespräches dauert viel länger. Wir müssen Papiere schreiben, sich rechtfertigen, noch Konfliktsitzungen machen. Es sind kein Verhältnis, kann ich sagen, als diese Kleinigkeiten. Und darauf kommt es ja an, dass ein Mensch auf der Intensivstation medizinisch gut versorgt wird. Das wird erwartet von jedem. Aber was eben den Unterschied macht, ist die menschliche Nähe und dass man sagt, guck mal, die Person hat so wenig Zeit und hat aber gesehen, welches Bild auf meinem Nachttisch ist. Hat gesehen, dass ich eine Coca-Cola-Flasche in meinem Nachttisch habe und hat gesagt, ich trinke doch mal was Besseres. Hat mich gesehen. Und das ist doch dasselbe, wenn wir in ein Restaurant gehen und essen und sehen, oh, da ist jetzt nochmal eine Zitrone in dem Saft oder irgendwas. Das macht den Unterschied, dass man gesehen wird als Mensch. Und darum geht es. Und wenn man das nicht sieht, dann muss man sich überlegen, wie schaffe ich das, trotz Hektik, mir diese Achtsamkeit wahrzunehmen. Und das kann man auch trainieren. Und ich kann das nur verraten. Ich selber wurde ja operiert am Fuß vor ein paar Jahren und habe mir dann gesagt, warum muss ich denn dieses blöde Nachthemd tragen? Und wie viele Menschen sind in diesem Nachthemd schon gestorben? Und warum fahren die mich da durch die Gegend? Und warum sind die Decken alle so hässlich? Und habe dann hier in der Charité, in der Frauenklinik dann eingeführt, dass meine Patienten in den OP laufen. Weil ich fand das wirklich respektlos mir gegenüber, dass man mich nicht mal fragt, ob ich im Bett liegend oder laufen oder will. Und das macht den Unterschied, erstmal zu fragen. Und das haben wir auch untersucht. Das sind so diese Empower, die Würde. Und man wundert sich über die einfachen Dinge. Ja? Und ich hatte jetzt erst vor kurzem eine Patientin, die im Sterben war und die wollte unbedingt nach Marrakesch. Dann habe ich dem Bruder gesagt, wissen Sie was, gehen Sie und holen marokkanischen Tee. Wenn sie nicht nach Marrakesch kann, dann können wir wenigstens den marokkanischen Tee, den Marrakesch zu ihr ins Bett bringen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das sind die Kleinigkeiten. Und die bleiben unvergesslich. Ich sage nur, die sind magisch. Das sind magische Momente.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich finde auch immer, das sind die Momente, wo man sich besonders wirksam fühlt. Jetzt wollen wir noch mal auf ein ganz anderes Feld gucken, und zwar Breaking Good News, ja, das Überbringen guter Nachrichten. Und das ist ja eine Sache, über die man sich, denke ich, häufig gar nicht so viele Gedanken macht. Und wir hören mal kurz rein, wie das bei Georg Zahl war, als er dann seine Bestätigung bekommen hat, dass die Operation gut verlaufen ist und vor allem, als es dann um die R0-Resektion ging.
Die Frage, ob diese Gewebeproben so verlaufen sind, wie ich es wollte, das war dann irgendwann mal irgendwo so in so einem Nebensatz. Ach ja, nee, das war auch gut, war auch positiv, als ich selber konkret nachgefragt habe. Aber gute Nachrichten bleiben, glaube ich, auch generell nicht so sehr negativ in Erinnerung.
Professor Sehuli, welche Rolle spielt die Übermittlung guter Nachrichten in der Medizin? Und ist das etwas, auf das wir uns konzentrieren sollten?
Ja, absolut. Und da bin ich ja auch ganz stolz, dass wir bei Amboss, ja, ich glaube, die erste Plattform der Welt, so größenwahnsinnig das auch klingt, wir die Checkliste für die Übermittlung der guten Nachrichten machen. Weil wir als Ärzte ja grundsätzlich eher gute als schlechte Nachrichten übermitteln. Aber wir ignorieren die guten Nachrichten und deklarieren sie als Normalbefund und anscheinend nicht berichtenswert. Das fängt schon bei der Blutabnahme an, dass wir 30 Parameter abnehmen und dann sagen, Kalium war nicht in Ordnung. Aber die anderen 29 anderen Parameter, die Ausdruck einer wunderbaren Organfunktion sind, gar nicht kommunizieren. Und zwar nicht aus Zeit, sondern weil wir sozialisiert sind, eben die Fehler zu suchen im Gesundheitssystem des Menschen. Und deswegen ist das so relevant, dass man genau in so einen Phasen einmal sagt, wissen Sie was, das ist eine der kompliziertesten Operationen, der Whipple oder eben die Pankreasresektion. Und die mit der höchsten Morbidität. Und wir sind total stolz auf Sie, dass Sie das so gut überstanden haben. Und dann natürlich genau das eben auch beschreibt, die Operation war erfolgreich, sie war sinnvoll, es war ein Wagnis. Aber die Gewebeanalyse zeigt, dass alle Ränder, soweit man bei Rändern beim Pankreas reden kann, ohne Nachweis von Tumorzellen ist. Großartig. Und jetzt genauso die Regeln, die wir bei der Übermittlung der schlechten Nachrichten machen, für die gute Nachricht umsetzen. Ankündigen, ich habe eine gute Nachricht. Pause. Und das Zweite ist, dass ich die Konsequenz der schlechten Nachricht als auch die gute Nachricht übersetze. Dadurch, dass der Tumor komplett entfernt ist, ist eine Chemotherapie zum Beispiel nicht mehr zwingend notwendig. Wir können darüber diskutieren, aber sie ist nicht mehr zwingend notwendig. Pause. Und seitdem ich mir das auch bewusst gemacht habe, kann ich Ihnen sagen, weinen Patienten bei der Übermittlung der guten Nachrichten. Und ich selber merke auch, dass ich viel mehr gute Nachrichten als schlechte Nachrichten überbringe in meinem Tag. Und das hat was wieder mit Objektschutz zu tun, mit mir selbst, weil man braucht gute Nachrichten, um auch die schlechten Nachrichten irgendwie in Balance zu kriegen. Weil wenn es nur schlechte Nachrichten gäbe, dann stellt man sich ja natürlich die Frage, was man da überhaupt in der Medizin zu suchen hat. Ja, weil dann ist die Medizin ja auch nicht immer erfolgreich. Ja, und deswegen ist das auch so relevant, dass wir die guten Nachrichten artikulieren, auch beschreiben und auch in meinen Berichten, einige kennen das vielleicht, ich schreibe, ich freue mich, heute Frau so und so wiederzusehen und ich freue mich, dass wir keinen Nachweis von den Krebserkrankungen haben, um die Frau als krebsfrei einzustufen. Und ich diktiere das vor den Patienten. Und dieses Wort krebsfrei, wusste ich gar nicht, was das für eine Bedeutung für die Patienten hat. Ja, warum können nicht wir Ärzte auch Emotionen unabhängig von Codes, ICD-Codes, DRGs platzieren. Die Ärzte sind doch Menschen und auch die Patienten freuen sich, dass ein Arzt sich freut, weil das zeigt, dass er achtsam ist. Und wir sollten viel mehr feiern. Also wenn eine Patientin bei mir zum Beispiel eine Chemotherapie beendet, dann lasse ich alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klatschen. Und das finde ich total schön. Ja, also wir müssen auch viel mehr positive Ergebnisse nutzen. Und wahrscheinlich müssten wir sogar die Sprache in der Medizin verändern, weil das eben ein HIV-Test positiv oder ein Hepatitis-Test positiv ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich die richtige Sprache ist.
Das wird ja auch oft genannt von Patientinnen und Patienten, dass das tatsächlich verwirrend ist, der positive HIV-Test zum Beispiel, wie Sie gerade sagten. Aber wir halten fest, auch positive Nachrichten, also wirklich positive, klar und strukturiert und auch bewusst kommunizieren. Georg Zahl hat im weiteren Verlauf leider eine schlechte Nachricht bekommen. Es waren dann, nachdem die adjuvante Chemotherapie schon lange zurücklag, irgendwann in der Nachsorge erhöhte Tumormarker aufgefallen und dann lag ein radiologischer Befund vor. Es zeigte sich leider ein Lokalrezidiv. Und jetzt ganz interessant, die Übermittlung dieser schlechten Nachricht, die erfolgte am Telefon. Wie stehen Sie denn dazu? Breaking Bad News am Telefon.
Na, das ist erstmal nicht die Frage. Die Frage ist erstmal, wie ist die Beziehung mit diesem Menschen? Und das Zweite ist, wie ist dieser Mensch vorbereitet? Ja, also jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt einen CT-Befund. Wir haben vorher gesagt, es könnte ein Krebs sein, weil die Biomarker erhöht waren. Jetzt kommen wir aus Pankreas, CA19-9 oder so, ist erhöht. Und gestern oder vor 4 Tagen war das CT und der Termin ist erst in 2 Wochen. Da kann man einmal überlegen, den Termin vorzuverschieben oder man sagt, wir kommunizieren zusammen. So, und dann würde ich sagen, okay, dann müsste man eben diesen Kommunikationskanal nehmen, der am direktesten und am einfachsten ist. So, und das kann ein Videocall sein, das kann auch ein Telefonat sein. Ich hatte vor einigen Jahren gesagt, das geht nicht am Telefon. Ich würde jetzt sagen, nein, geht. Wenn wir uns gut können, natürlich das Telefonat, nicht das Instrumentarium, wo wir eine physische Beziehung 1:1 übertragen können. Das war der erste Fehler, den wir, glaube ich, bei diesen Covid-Pandemien gelernt haben, dass wenn wir eine Videosprechstunde machen, kann man die nicht so machen wie eine normale Sprechstunde. Das ist anders. Da spielt die nonverbale Kommunikation eine Rolle. Und da Sie ja nicht gut beobachten können, sehen Sie natürlich nicht die unmittelbare Reaktion, ja, sondern Sie müssen ja auf die Sprache alleine achten. Und da sind wir als Ärzte nicht trainiert, ne? Deswegen würde ich eher sagen, wenn ich am Telefon eine Übermittlung der schlechten Nachricht übergebe, muss ich trotzdem dieselben Regeln eingehen. Das heißt, ankündigen, Raum lassen und auch schauen, dass ich irgendwie die Beziehung fortsetzen kann. Deswegen würde ich sagen, ja, machen, aber das Gespräch eher kurz halten, weil mir fehlt eben dieses Ping-Pong-Effekt. Deswegen würde ich sagen, wissen Sie was? Ich weiß, Sie haben erst einen Termin nächste Woche, aber ich finde es unfair, Ihnen diesen Befund zu verschweigen. Und ich weiß, dass Sie auf Kohlen sitzen und ich muss Ihnen leider eine schlechte Nachricht übermitteln. Es ist doch wiedergekommen. So, und dann wieder erstmal Pause. Und dann, wissen Sie was, ich will nur Ihnen sagen, es gibt Therapiemöglichkeiten, aber die können wir jetzt nicht so am Telefon definieren und diskutieren, sondern dafür möchte ich, dass Sie kommen.
Für Georg Zahl ist das auch absolut das Wichtigste in dem Gespräch. Das macht er immer wieder klar, dass er schnell an die Information kommt und dann nicht ewig auf glühenden Kohlen sitzt und sich fragt, was kommt raus, warum rufen die mich nicht an, warum sagen sie mir das nicht? Und da hätte ich noch eine Frage, und zwar wird ja häufig gelehrt, man soll schlechte Nachrichten nicht am Freitag überbringen und auch nicht am Nachmittag oder Abend, weil dann eben nicht die Chance besteht, da reagieren zu können. Stimmt das? Sollte man das nicht am Freitag und nicht am Abend machen?
Ja, was bedeutet Freitag? Was ist Abend? Es geht ja darum, dass man nicht abends sagt, damit man nicht wieder zurückkommt. Aber wenn es Montag wäre, kann sie dann mich zu Hause anrufen. Also was ich aber machen würde, ist zu schauen, wenn ich die Übermittlung der schlechten Nachricht gebe, der Patientin oder dem Patienten mitteilen, wenn sie ein Problem haben, an wen sie sich dann wenden können. Es kann ja die Krankenschwester sein, es kann der Arzt vom Dienst sein und so weiter. Nur ich muss das übergeben, idealerweise als Team übergeben. Aber dass es nicht abends ist, dass es Freitag ist. Also nochmal ganz wichtig ist, nicht lügen und nicht sagen, der Befund ist noch nicht da, nur weil es jetzt Freitag für 16 Uhr ist, sondern sagen, wissen Sie was? Sie sind mir so wichtig, dass ich diesen Befund heute noch nicht mit Ihnen besprechen kann. Ist das in Ordnung? oder ich will noch die und die Befunde erst abwarten oder ich will noch mit meinem Oberarzt die Therapieoptionen diskutieren, bevor ich mit Ihnen diese Nachricht oder diese Botschaft nochmal diskutiere. Aber nicht lügen. Ja, ich sehe, dass häufig gelogen wird und das nicht lügen.
Und die Sorge, dass die Patientinnen und Patienten dann samstags, sonntags da liegen, nicht nachfragen können, niemand hat richtig Zeit für sie. Was sagen Sie dazu?
Nein, deswegen muss ich ja delegieren. Wir müssen als Ärzte auch verstehen, dass das eben keine Ich-AG ist, sondern ich delegieren muss. Aber dafür muss ich natürlich auch übergeben. Da muss ich auch dem Arzt Bescheid wissen. Wie oft kennen wir das im Krankenhaus, dass er sagt, ja, ich weiß davon nichts. Oder, ja, aber da musst du natürlich vorbereiten und dann übermitteln und sagen, hör mal zu, das kann sein, dass die und die Person kommt. Und so weiter und so fort. Und nicht immer alles nur auf seine Schultern tragen.
Es gibt noch einen Punkt, der häufig genannt wird im Zusammenhang mit dem Übermitteln schlechter Nachrichten, und zwar die Sitzordnung. Da würde ich auch noch gerne drauf eingehen. Es wird ja häufig gesagt, nicht sich gegenüber sitzen, das ist zu konfrontativ, lieber über Eck. Was halten Sie davon? Wie wichtig ist Ihnen das?
Überbewertet. Also, natürlich ist es besser, man steht nicht. Natürlich ist es besser, die Tür ist nicht offen. Natürlich ist es besser, der Pieper klingelt nicht. Und so weiter. Das ist doch ganz klar. Das ist viel besser auch, dass man eben in einem Raum ist, wo man die Bettnachbarin, auch wenn sie sagt, stört sie nicht, rausnimmt, weil es gibt immer einen Streuschaden. Aber grundsätzlich ist wichtiger die Haltung, der Blick und die Beziehung, wie ich mich der Patientin gegenüberstehe, als wie der Tisch gerade steht. Ja, und ob der Tisch als Barriere wahrgenommen wird, das sind nur indirekte Themen. Also machen Sie es aber so, dass Sie sich wohlfühlen. Und sei nicht zu künstlich, ja? Aber ich kann nur sagen, das wird grundsätzlich überbewertet.
Okay, wie sieht's aus mit Kampf- und Kriegsmetaphern? Die sind ja sehr häufig, gerade beim Thema Krebs, also sowas wie den Krebs bekämpfen, den Krebs besiegen. Wie stehen Sie dazu?
Gibt's Untersuchungen aus Kalifornien, die sagen, dass wenn man Kriegsmetaphern benutzt, dass das genau das entgegengesetzte Verhalten verursacht mit dem Kampf oder wir kämpfen und so weiter. Das ist eine Sprache, die im Gegensatz den Menschen gar nicht befähigt, sondern auch von außen Druck macht und auch eher in die Hilflosigkeit geht. Ja, denken wir doch mal eher jetzt an die Kriege. Ja, also ein Krieg alleine zu führen, ist ja eigentlich immer verloren. Ja, aber es gibt Patienten, die auch diese Worte nutzen. Also ich merke das. Ja, aber es ist, wie gesagt, auch hier nicht die Worte überbewerten, sondern es geht eher um die Botschaft. Aber was, glaube ich, immer häufig, wir gewinnen den Krieg. Also ist ja nicht mein Krieg, wenn der Mensch ein Pankreaskarzinom hat. Ist ja nicht mein Krieg und ist auch nicht unser Krieg. Das ist eben eine Erkrankung, wo ich unterstütze, dass das eben besser wird. Ne? Also Kriegsziffern eher meiden als ungefragt nutzen.
Ganz klare Handlungsanweisung hier. Professor Sihuli, vielleicht können Sie diesen Satz vervollständigen. Um Breaking Bad News, dieses Thema, in der Medizin voranzutreiben, um besser in Zukunft zu kommunizieren, sollte uns allen klar sein, dass
wir eine strukturierte, kontinuierliche, nicht schuldbehaftete Reflexion benötigen. Und das muss Teil des Gesamtkonzeptes sein, sonst wird das immer nur Floskeln sein. Und der eine ist nett und der andere ist nicht nett. Der eine kann reden und kann nicht reden. Aber es ist trainierbar, unabhängig davon, dass wir auch akzeptieren müssen, dass es Menschen in unseren Berufsreihen gibt, die einfach nicht reden wollen. Und dann ist es auch nicht schlimm. Und dann muss man einfach mal schauen, was gibt's für Bereiche oder was gibt's für Möglichkeiten, dass ich das für meine Patienten abpuffern kann. Und ich glaube, dazu brauchen wir einfach einen echten Strukturwandel. Und mich wundert das, dass es in der Medizin nicht eine Allianz gibt, weil jeder wird mir zustimmen, dass ich das so sage. Aber es gibt ja gar kein Strukturkonzept dafür. Es gibt keine Petition. Und auch aus unserer ärztlichen Reihe wird gekämpft, dass der und der diagnostische Test 3 Euro mehr bezahlt wird oder irgendeine Leistung. Aber dass wir die Grundlage unseres medizinischen Handels ignorieren und dafür keine Strukturveränderung einfordern, Berufsgruppen, disziplinübergreifend agieren, wundert mich.
Deswegen planen Sie ja auch eine Petition.
Aber die muss auch gut vorbereitet sein und die muss auch, wie gesagt, nicht nur meckern, sie braucht ja Lösungswege. Und diese Lösungswege, die muss man so vorbereiten, dass auch die das dann umsetzen wollen, nicht von vornherein sagen, Blödsinn. Und deswegen ist so ein Prozess langwierig. Ja, und aber da bin ich für jede Unterstützung, jeden Gedanken sehr dankbar. Aber es geht tatsächlich, dass wir uns für die Gesundheit und für die Medizin auch als Bürger verantwortlich sehen sollten. Und deswegen bin ich da sehr, sehr davon überzeugt, dass wir das auch verändern können. Und das wird. Es wird nur die Frage sein, wie lange wir dafür brauchen.
Dann setzen wir am besten einen Link zu Ihren Kontaktdaten in die Shownotes, falls sich jemand aus unserer Hörerschaft mit Ihnen vernetzen möchte und da Breaking Bad News bzw. das Thema Kommunikation schlechter Nachrichten nach vorne bringen möchte. Und beim Thema Kommunikation, da möchte ich gerne auch auf Ihren Podcast hinweisen, Weiß-Bunt. Vielleicht können Sie uns ja ein, zwei Worte dazu erzählen.
Ja, das ist damals entstanden aus einer Sehnsucht, mich mit Menschen in Dialog zu begeben, weil wir sind ja alle in so einer Hektik, dass wir nur noch E-Mails schreiben mit 6 Rechtschreibfehlern, aber kaum Zeit haben, mit einem Menschen zu sprechen und ihm zuzuhören. Und deswegen fand ich das großartig, eben diesen Podcast Weiß-Bunt, Weiß als Vertretung der Medizin, aber bunt, die Gesellschaft ist bunt, über Kunst, über Kultur, über Wissenschaft zu diskutieren. Und letztendlich ist ja Medizin und auch unser Thema heute die Reflexion der Gesellschaft. Denn wo wird denn gut kommuniziert? Gehen wir zum Arbeitsamt, gehen wir zur Bank, gehen wir zur Post? Und deswegen ist das eine gesellschaftliche Grundfrage, wie wichtig ist uns Kommunikation? Und mir ist wichtig, über den Podcast Weiß-Bunt auf der Suche nach dem Code des Lebens, einmal die Reflexion aus der Gesellschaft in die Medizin zu sehen, aber auch die Kraft der Medizin zu demonstrieren, dass wir die Gesellschaft verändern können. Und deswegen Weiß-Bunt.
Auch da ein Link in den Shownotes. Professor Sihuli, gibt's denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Nein, also grundsätzlich kann ich nur sagen, dass die Patientin grundsätzlich mit den Gesprächen der Ärztinnen und Ärzte zufrieden sind. Also das zeigt auch unsere Untersuchung. Ja, das ist erstmal eine ganz wichtige. Und wie gesagt, dass dieses Vertrauen trotz der immer enger werdenden Personal- und Zeitressourcen weiterhin extrem hoch ist. Das hat ja was mit dem Arbeiten und auch mit der Haltung der Ärztinnen und Ärzte zu tun. Sonst wäre das ja nicht so, dass eben das Ansehen im Gesundheitssystem so hoch ist. Ja. Trotzdem dürfen wir uns nicht ausruhen. Und es geht auch darum, dass wir im Rahmen unserer Personalentwicklung eben die Rahmenbedingungen für gute Gespräche im Verbessern. Und deswegen, wie gesagt, soll das eher positiv sein, soll nicht anprangernd sein. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir diese Menschlichkeit in der Medizin leider wieder zurückholen müssen. Und ich weiß, dass ganz viele das ja auch machen. Und so sehe ich auch meine Rolle. Also auch die Dinge, die wir heute hier besprechen, sind ja nicht alle neu. Aber ich denke, dass das durchaus auch meine Verantwortung ist, dass ich, wenn ich hier so exponiert an der Charité mich bewege, dass ich das laut mache. Und zwar das, was jeder Mensch und jeder Arzt und jede Ärztin jeden Tag gut macht. Und deswegen ist das so relevant, dass wir uns diesem Thema auch wirklich proaktiv bewegen. Und wie gesagt, das soll eher positiv stärken. Und das ist auch großartig, weil die Dankbarkeit, die wir sehen, ist wunderbar. Und jetzt auch die Ärztinnen, die jetzt in der Klinik sind. Ich habe vorhin einen sehr netten Brief bekommen von einem Angehörigen, wo die Patientin gestorben ist. Und ich habe das an das Lob- und Beschwerdemanagement geschickt. Das heißt ja Lob und Beschwerde, weil wir haben ganz viel Lob. Und wir machen das ganz, ganz klein, diese Flamme. Aber wir können noch besser werden. Und deswegen finde ich das auch so großartig, dass wir damit Amboss die Checklisten so schnell platziert haben, aber auch, dass wir heute hier diesen Podcast, der jetzt schon länger läuft, als ich will, weil heute mein Familientag ist und ich vor 8 Uhr nach Hause muss, ist. Aber das Thema ist wertvoll. Vielen, vielen Dank.
Dann mache ich ganz schnell. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, Professor Sihuli.
Danke Ihnen. Hat mir wirklich auch Freude gemacht, weil darum geht es ja auch, dass wir eben glücklich sein dürfen, in so einem wunderbaren Bereich zu sein. Und Ärzte zu sein, ist was Wunderbares. Und dazu gehört eben auch die Sprache und auch die Beziehung und die Begegnung. Und das mit Ihnen heute hat mir extrem viel Freude gemacht.
Ich hoffe, ihr zu Hause hattet auch Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch in die andere Episode reinhören würdet, die mit der Krankengeschichte von Georg Zahl. Die lohnt sich auf jeden Fall auch sehr. Ansonsten, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast auch weiterempfehlt. Wenn ihr die Amboss-App noch nicht runtergeladen haben solltet, auch da herzliche Einladung, probiert es doch einfach mal aus. Einen Monat lang kann man Amboss kostenlos testen und dann seht ihr ja, ob das was für für euch ist oder nicht. go.amboss.com/amboss-app. Dieser Link, der führt euch direkt auf unsere Homepage und dann könnt ihr euch die App laden. Amboss kann man natürlich aber auch auf dem Desktop verwenden. Ganz wie ihr wollt, auf beiden Wegen bekommt ihr aktuelles und leitliniengerechtes Wissen. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.